Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gefühlsecht. Wir freuen uns, wir haben heute unsere ersten Gäste und wir haben Michael und Christoph eingeladen. Und wir haben dazu entschieden, dass wir noch ein kleines Intro davor schalten, weil wir eine ziemlich besondere technische Situation heute haben und auch gemeistert haben. Und dazu sagt Katinka jetzt gleich noch was. Ich freue mich, wir freuen uns riesig darüber, dass Michael und Christoph heute da sind, denn ohne euch und ohne euren On the Way to New Work Podcast wären wir mit unserem Gefühlsecht Podcast heute nicht hier. Und deswegen ein großes Dankeschön an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Ja, das technische Setup war tatsächlich echt besonders an dem Tag. Björn hatte ja gesagt, dass wir kriegen das alles hin. Wir machen einfach DIY und Rock'n'Roll. Was erinnere ich noch? Wir haben für alle, die es interessiert, wir haben uns im Zoom getroffen tatsächlich. Wir haben alle unsere Handys mit Sprachmemos hingelegt vor uns und laufen lassen, mitgezeichnet. Björn hatte die Audiospur aus Zoom auch mit rausgezogen. Zoom brach dann aber echt oft ab und das Video brach ab und es war irgendwie kompliziert. Dadurch kam das Gespräch nicht in Fluss und wir haben dann auf Hangout gewechselt von Google oder Google Meet heißt es ja jetzt. Das hat besser geklappt und am Ende hört man Michael, glaube ich, ein bisschen schlechter, weil er zum Beispiel im Raum saß, der war nicht so gut ausgestattet von der Akustik. Also da fehlten irgendwie, das sagte Björn auch, wenn ihr irgendwo sitzt, wo ihr einen Podcast aufnehmen wollt, werft einfach irgendwie eine Decke über einen Stuhl oder hängt irgendwie einen Teppich an die Wand oder werft den überall irgendwo rüber. Das hilft den, ja, das hilft unheimlich, den Schall zu schlucken. Genau, und wir freuen uns sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt und wünschen euch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei dem Podcast mit Michael, Christoph und Caesar und mir.
Ja, danke, dass wir da sein dürfen als erste Gäste.
Vielen, vielen Dank.
Super. So, also, warum haben wir jetzt euch beide eingeladen? Was ich schon sagte, ohne euch wären wir nicht da, wo wir jetzt sind, denn ihr habt vor fast 3 Jahren das Thema Podcast in unsere Familien gebracht und es fing ja eigentlich mit einer fast fixen Idee an und daraus habt ihr jetzt so ein Riesending gemacht, was natürlich wirklich mega, mega spektakulär ist und Katinka und ich sind ja beide so auf unsere Art da so ein bisschen eingestiegen und also so in kleiner Form. Und dann saßen wir zusammen und irgendwann, das haben wir ja schon letzte Woche erzählt, für alle, die das schon gehört haben, hat es irgendwie einen ganz neuen Raum bekommen und jetzt haben wir unseren eigenen Podcast. Und euch verbinden genauso Sachen wie Katinka und mich. Was würdet ihr beide sagen, was euch jetzt über die 3 Jahre am meisten verbunden hat?
Unsere WhatsApp-Gruppe.
Okay, weil das Ding ist voll, oder wie?
Nein, ich sehe an Michael, er hat eine tiefgehendere Antwort und ich bin gespannt auf den Sidekick, der jetzt kommt.
Ja, ich hab einen kleinen Vorteil. Ich habe heute einen Blogartikel geschrieben, den ich am Samstag veröffentlichen werde. Und zwar meine 10 inspirierendsten Quellen, die ich habe, um mich auf ein Thema einzustimmen, was mich gerade beschäftigt, nämlich mehr Fokus in meinem Leben zu finden und den dann auch zu halten. Und eine dieser Quellen ist Christoph. Und ich habe in diesem Blogartikel 2 Dinge geschrieben, warum diese Inspirationsquelle für mich ist. Der eine ist der naheliegende. Das, was seine Firma Blackboat macht, die Tools, die Konzepte, die Methoden, die hat Christoph schon vor etwas mehr als 3 Jahren in mein Leben gebracht, in das Leben meiner ersten Firma Think und in mein persönliches. Und er hilft mir seitdem immer wieder auf den Weg zurückzukommen, ob das mit kleinen technischen Kniffen ist oder aber auch mit dem Vorbild, wie er sich von Fight auf Flight-Modus in verschiedene Modi beamen kann. Und er ist für mich ein Effektivitäts- und Effizienzvorbild. Das zweite, noch wichtigere, was ich mit ihm verbinde, ist, dass er den Mut gefunden hat, in einem Alter, wo er im Aufbau Familie, Aufbau Unternehmen ist, sich nochmal komplett selbst zu hinterfragen und sich die Frage zu stellen, was er eigentlich wirklich im Leben sein will. Und das drückt seine Signatur bei LinkedIn und bei Xing und bei allen anderen Social-Media-Plattformen so wunderbar aus. Filmmaker at heart and CEO by profession. Und das bewundere ich zutiefst. Diese beiden Dinge, weil das für mich im Prinzip dieses, den eigenen Fokus gefunden, den neuen Fokus mit seinem Setup als CEO verbunden und dann durch die Tools und Methoden, die er gelernt hat, diesen Fokus dann auch halten. Und man muss nur auf seine YouTube-Seite schauen, seine 300 plus Filme, die er schon gemacht hat. Dann kann man da beobachten, wie es ihm gelungen ist, diesen Fokus zu finden. Und das sind die beiden Dinge, die ich mit ihm verbinde. Auf der rationalen Seite, das, was ich mir abgucken kann, auf der emotionalen Seite verbindet mich mit ihm eine leidenschaftliche Freundschaft.
Das ist, danke, also das geht richtig runter wie Butter. Ich muss erstmal durchatmen. Ich schließe bei der emotionalen Seite an. Eine leidenschaftliche Freundschaft ist großartig. Wir sind, wie ich es liebevoll manchmal sage, wie ein Ehepaar, die auch mal ihre harten Tage haben. Und das regt an. Und deswegen möchte ich einen Moment teilen, der mich verbindet und der in meinem Leben ganz viel gedreht hat. Als wir nach New York geflogen sind vor 3 Jahren, weil wir diese fixe Idee hatten, wir schreiben ein Buch. Das ist mittlerweile so ein Running Gag in der deutschen Podcast-Szene. Glaube ich, aber Michael ist immer noch dran und das bewundere ich erstens, dass er sagt, wir schreiben dieses Buch. Da gab es einen Moment, also meine Oma ist kurz vorher gestorben, mit der ich wirklich eng verbunden war und Michael wusste das und meinte, nein, wollen wir den absagen, willst du es lassen? Da habe ich gesagt, nein, wir kommen mit und da gab es auch genug Raum, darüber zu quatschen und wir sind dann ganz viel spazieren gewesen, weil Michael immer gerne spazieren geht, gerne mal so 30.000 Schritte am Tag oder auch mal mehr. Ja, also stellt euch darauf ein, falls man Michael in New York treffen sollte, sollte man gute Konditionen haben. Und der Drive, den er mir zurückgespiegelt hat, als ich so über mein Purpose gesprochen habe oder was mir durch den Kopf geht, was ich nicht richtig für mich einordnen konnte, den hat er mit einer kindlichen Freude und gleichzeitig Professionalität gespiegelt, die mich erreicht hat, die mir so viel Rückenwind gegeben hat, dass ich wusste, das ist es. Also Michael hat mir das so stark gespiegelt und das ist seitdem, ja, das ist wie so ein Plutoniumantrieb in der Firma, der da drin sitzt und immer wieder darauf zurückgeht. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Moment gewesen. Und der war nicht nur rational, der war auch tief emotional, weil ich gemerkt habe, das ist richtig, was wir hier machen. Und ich habe das heute wieder gemerkt, als wir einen Podcast aufgenommen haben mit einer großen amerikanischen Firma. Michael, du sagtest, dass du da das so toll findest, dass die Leute diesen Purpose alle haben. Und ich sag mal, wir sind nun alle in dieser Corona-Situation und ich erlebe mein Team, wie die da drauf eingeschwört sind und das nicht nur glauben, sondern leben. Und das ist schon stark darauf zurückzuführen. Also da ist schon eine sehr tiefe Wurzel, die da sitzt. Und dann verbindet mich natürlich das unfassbare Durchhalten, was ich zutiefst bewundere. Was du sagst, bei mir bei YouTube, aber bei uns beim Podcast, wir haben im Gegensatz zu meinem YouTube-Film, wo ich mal auch wochenweise Pausen hatte, haben wir beim Podcast in 3 Jahren nicht eine Woche ausgesetzt. Das gab es nie. Und das ist schon krass. Also das Durchhalten ist schon bewundernswert.
Ich muss gestehen, das ist in der Tat etwas gewesen, was Cesar und mir bei unserer Recherche, wir haben ja uns eingeschlossen für ein Wochenende, wir hatten in der letzten Folge darüber gesprochen und haben alles durchrecherchiert über Bilder, über wie wollen wir was haben, welche Farben, welche Formen, welche Podcasts finden wir toll, welche finden wir ätzend. Und ganz oft ist es so gewesen, dass wir gedacht haben, tiefsten Respekt davor, dass wirklich bei den meisten Podcasts, durch die wir geblättert sind, die haben dann vielleicht 1, 2, 3 Folgen, mal 10, 20 Folgen, mal gibt's mal auch 30 Folgen und dann gibt's wirklich wenige, die echt viele Folgen haben und ihr habt ja mittlerweile die 200. geknackt, glaube ich. Mhm. Ich muss gestehen, ich habe nicht jede gehört.
Was?
welche ich picke mir immer nur die Kirschen raus, aber natürlich bekomme ich immer sehr viel mit von euch und bin Fan von jeder einzelnen Folge. Welche sind denn die besten für euch gewesen? Welche sind eure 3 Lieblingsfolgen und warum?
Also jetzt ruhig so antworten, irgendwie spontan. Also damit verletzt ihr ja nicht die 197 anderen, sondern was euch jetzt und heute, wo ihr sagt, boah, das ist jetzt gerade irgendwie, das rutscht sofort hoch, wenn du fragst. Also nicht so lange überlegen.
Also ein Magic Moment zusammen, für mich war Fridjof, wo wir zusammen in Fridjof Bergmann Folge 100, wo wir zusammen in seinem Klinikraum saßen in Ann Arbor. der einfach eine unfassbare Energie ausgestrahlt hat, aber auch wir waren super aufgeregt beide, aber beide so in unseren Modi, und dadurch gab es echt eine krasse Energie im Raum, und wir haben dann einfach, das ist ein 3-Stunden-Podcast, und wir haben dann beide beschlossen, wir lassen das Ding einfach laufen, und wenn es der längste Podcast wird, den es gibt, oder zumindest mal von uns gibt, der war für mich auf jeden Fall mal ganz, ganz oben. Ich fand einen Moment, den wir hatten bei der Miriam Pries, das war im Sommer, ich kann mich auch immer noch gut an den Tag erinnern, es war ultra heiß. Mhm. Und auch eine der ganz wenigen, außer Herrn Döpfner, die wir siezen, sonst haben wir mal alle geduzt, Frau Dr. Pries, das ist immer noch Frau Dr. Pries, und das ist auch gut so. Aber da gab es auch so einen Moment, wo wir beide saßen und dachten, holy shit, das wird eine krasse Folge. Genau, also die Folge, wie gesagt, bei Döpfner ist eine von den anderen Folgen, die mir eingefallen sind, weil da bin ich eben morgens aus Mallorca gestartet, 3 Uhr, echt müde, weiß ich noch ganz genau, losgeflogen, Arsch auf einmal hat es mit dem Flug geklappt und kam in Berlin an. Und dann saß Michael im Restaurant, wartete schon und sagte, hättest du nicht wenigstens bei Döpfner ein Jackett anziehen können? Und da war ich natürlich auch nur am Lachen und dachte, scheiße, oh Gott, aber ich hatte ja nichts dabei auf Malle. Und dann kamen wir in den Raum und Döpfner kam dann selber mit Kaffee, machte den Espresso, setzte sich auf die Couch, und es war einfach mördergute Energie. Und seine sehr, sehr langjährige PR-Frau, Michael, wie lange ist die Edderfels da? Die ist schon echt lange da. Bestimmt.
20 Jahre bestimmt. Locker. Ja, das war irre. Mhm.
Die sagte dann eben,
das war. Ja, das war cool, weil die wirklich so, ja, die sagte so, ja, so wie sie das gemacht haben, Sophie hat dann noch nie gesagt, und wir sind auch keine, sie sagte so, ja, sie sind ja auch keine Journalisten, so, ne? Also, ja, genau, so hat sie, ja. Ja, wir sagten, nee, wir sind keine Journalisten, wir wollen die Leute nicht irgendwie, wir wollen nichts enthüllen, wir wollen die Leute möglichst scheinen lassen, wir wollen ihre beste Seite zum Vorschein bringen, und wir fanden ihn toll, er hat sich auch mega bedankt dafür, es war echt, war ein schönes Gespräch, fand ich auch.
Und das war ein Turning Point, ja. Weil da hat ein Freund von mir, schrieb dann kurz danach so, hier, guck mal, Springer hat auch einen Podcast gestartet, und das war eher so die Bestätigung dafür, dass das Richtige ist. Und Florian aus dem Team um Döpfner rum auch sagte dann, also dass wirklich in der Zeit danach jeder Bewerber, der sich auf irgendeine Führungsposition bei Springer beworben hat, diesen Podcast gehört hat. Und da haben wir dann auch gemerkt, boah krass, also dieses Medium gewinnt gerade auch qualitativ so an Fahrt. Ja, und da, das war einfach, ja, Magic. Aber Michael, was sind Folgen, die dir einfallen spontan?
Ich kann natürlich jetzt, das hab's jetzt super gut. Du hast 3 Folgen gesagt. Ja, die finde ich auch richtig gut. Also das heißt, ich habe 6 Folgen, die ich nennen kann. Ich fange mal mit einer Folge an, bei der ich nicht dabei war. Das war die Folge, die du mit Warren Rustand gemacht hast. Ein Milliardär, über 70 Jahre alt, über 20 Enkelkinder, viele Kinder. Der war Sekretär von Gerald Ford, US-Präsident, hat dort damals im Weißen Haus nicht nur seinen Kalender geführt, sondern aber hat ihn quasi organisiert, gehört in die Hall of Fame der 50 besten Basketballspieler aller Zeiten, also so ganz abgefahren, wirklich ein mega, mega Typ. Und ich habe mich noch genau daran erinnert, als ich diese Folge gehört habe, musste ich die letzten 10 Minuten mit dem Auto anhalten, weil ich so berührt war von dem, was ihr beide da abgezogen habt, weil das ist ein wertegetriebener Mensch mit so viel Liebe, Übersicht, Familiensinn, also Fels in der Brandung. Also mir fallen gar nicht genug Adjektive ein, die ich diesem Mann zugeben kann. Und ich weiß noch genau, wie das Gespräch aufgehört hat. Ihr habt über seine Bucketlist geschrieben. Also er hat eine mit 19 Jahren eine mit Bleistift geschriebene Liste gehabt von Dingen, die er in seinem Leben erleben möchte. Und er sagte, es sind noch 2 Dinge drauf. Also der ist eben Mitte 70, 2 Dinge drauf, die er nicht bisher gemacht hat. Die eine war in alle Länder dieser Welt reisen. Da sagt er, das ist so ein Moving Target, weil es immer mal wieder ein neues Land gibt. Da fehlen irgendwie 2, 3 noch. Sagt er, das kriege ich noch hin. Und da hast du ihn so gefragt, und was ist dein letzter Punkt? Und dann sagt er, to become President of the United States of America. Und dann so dachte ich, genau, und das wäre eigentlich geil, wenn du das werden würdest. Aber das hat er sich runtergenommen und es wird er nicht erreichen. Das war wirklich für mich ein magischer Podcast. Dann eine Folge, die, glaube ich, so unsere spontanste Folge war. Wir waren mit deinem von dir gecharterten Wohnmobil unterwegs. Damals hattest du noch kein eigenes. Und wir nahmen einen Tramper mit auf dem Weg von München nach Hamburg. Das war Kevin. Und Kevin fing an zu erzählen, wie er so ist. Wir haben natürlich genauso, wie wir jeden erstmal fragen, egal ob wir ihn auf dem Podcast aufnehmen oder nicht, erstmal so mit durch 3-4 Fragen versucht zu verstehen, wer das ist. Und dann gucken wir uns beide an und wir wussten beide, okay, wir halten jetzt nochmal an. Wir holen das Podcast-Gerät auf und wir machen quasi unseren ersten Podcast im Auto bei der Fahrt. Wir hatten schon mal eine im Auto auf dem Parkplatz. Und diese Folge war so irre, weil dieser junge Mann so viele überraschende Dinge hatte, war Vegan-Koch, hat mit Freunden zusammen ein Haus in Leipzig gekauft und das Haus sich dann selbst geschenkt, also so eine Art Genossenschaft für ein Haus gemacht, ein Spiel entwickelt, ein Brettspiel entwickelt, wie man Kindern und auch Erwachsenen beibringt, wie man das Plastik wieder aus dem Ozean rausholt. Er hat irgendwie Top-Biologie studiert, dann aber gemerkt, er will lieber mit Kindern arbeiten, ist dann auch Erlebnispädagoge gewesen. Also der hat so viele Sachen erzählt und nachher mit uns so auch philosophiert über, wie die Welt sich ändern müsste. Also wirklich großartig, so dass einige Leute wirklich uns danach geschrieben haben, bitte mehr solche Folgen, so spontan Gäste, das war wirklich toll. Und dann eine Folge, die ich alleine in New York aufgenommen habe mit Jessica Orkin, die hat dich, glaube ich, auch ganz gut erwischt, die Folge. Eine Chefin einer Unternehmensberatung, die aus dem Apple-Umfeld kommt, die so unglaublich toll mit 3 Stories erzählt hat, wie sie die Frau geworden ist, die sie heute ist, nämlich Kind von Yoga-Lehrern, im Wald aufgewachsen, so ungefähr, auf einer ganz, ganz tollen, modernen Schule, wo man, wenn man das über das Thema Buch etwas gehört hat, dann ein Buch selber gedruckt hat. Also, ne, also immer so Immersive Learning, wenn so ein Thema ist, ist von vorne bis hinten erleben, anfassen. Und dann aber Competitive Rower, also Rudern wettbewerbsmäßig gemacht hat, so eine Elite-Uni war. Und dann so erstmal so einen etwas harten Einstieg als Managerin hat und dann irgendwann gemerkt hat, eigentlich müsste ich doch das, was ich als Kind von meinen Eltern mitbekommen habe, mit dem verbinden, was ich so an der Uni hatte und dann so ihren ganz eigenen Stil gefunden hat. Und das war für mich auch eine wirklich tolle Folge.
Die hätte ich spontan jetzt aber, auch genannt, ja.
Ja, aber das sind jetzt 6 Folgen von, wenn du mich morgen fragst, fallen mir wahrscheinlich andere ein. Aber genau. Das ist das Schöne und ich bin so dankbar für diese über 200 Gespräche, die wir da haben und dass die irgendwie auf Spotify und Apple und überall für immer sind und wir wahrscheinlich mehr Inhalte auf diesen Plattformen haben als die Beatles, die Rolling Stones und andere Bands. Das finde ich sehr lustig. nicht mehr gehört, aber mehr Inhalte. Wir verbrauchen mehr Speicherplatz.
Das ist so wie, als wir gestern sagten, als Annika im Call war und wir meinten, wir machen diesen Livestream, wir sind mehr die Augsburger Puppenkiste. Kennst du sonst noch jemanden, der täglich sendet? Ja, die Tagesschau. Wir haben hier gerade
viel zu lange eure Frage beantwortet.
Alles gut. Wir haben hier gerade einen technischen Break.
Gut, so, wir haben von euch gehört, wer eure Top 3 bzw. Top 6 sind. Und natürlich muss die Gegenfrage auch raus: Was gab es für Fauxpas?
Und fangen wir einfach mal heute an, oder? Bei dieser Folge, die wir hier gerade versuchen aufzunehmen, genau, in völliger Verzweiflung.
Ja, oder wäre auch gut, wenn ihr müsst ja keine Namen nennen. Also einmal einfach irgendwie so, boah, was ging irgendwie richtig in die Grütze? Oder auch vielleicht, wo habt ihr euch brutal gelangweilt? Beziehungsweise, was habt ihr dann damit gemacht? Oder wie habt ihr das dann noch gedreht? Weil wir wollen ja was von euch lernen.
Also erstmal, man muss ja hier für euch eine Lanze brechen, weil wir haben immer gesagt, wir fliegen immer hin und jetzt kommt Corona und wir waren ein bisschen so aufgeschmissen und ihr macht das hier jetzt gerade möglich und Björn, der das ja für euch mastert, sagte denn DIY und Rock'n'Roll. Ich bin gespannt, was er rausholt. Insofern
ja, auch.
Alles gut.
Vielleicht einmal ganz kurz an der Stelle ein großes Dankeschön an Björn, weil das einfach jetzt schon magical ist. Also egal, wie das Ganze ausgeht.
Wir lassen es laufen. Also ich fand so ein, also Michael, korrigiere mich, aber so einen richtigen Fauxpas fand ich, gab es nie. Es gab einmal eine Folge, die haben wir neu aufgenommen. Das weiß ich noch. Da war einfach ein Gerät aufgestellt, weil nichts anderes da war und wir noch versucht
kannst
haben.
Kannst du euch genau benennen? Das habe ich verkackt. Das kannst du euch sagen. Das war mit unseren beiden Ladies von Unilever.
Chan.
Chan, also Christiane Hasis und Angela Nelissen, abgekürzt mit den Anfangsbuchstaben ihrer Namen Chan, die dort Jobsharing machen. Und ich hatte ein so mega Gespräch mit den beiden, war so happy und es war technisch einfach, ging es voll in die Grütze. Und zum Glück sind die beiden so sweet und lässig, dass sie gesagt haben, machen wir nochmal. Und dann war das zweite mit dir zusammen natürlich auch viel, viel besser.
Und ich fand es auch geiler, dass ich dabei war. Also es gibt, ich glaube, es ist bei uns, was man sagen kann, ich fühle mich schlecht, wenn wir zu lange Folgen alleine machen, weil wir sind so vom Typ her so auch eingeschwungen, dass wir, also ich bin oft ganz lange erstmal dann ruhig Und dann komme ich mit ganz anderen Fragen und dann wiederum Michael mit Fragen oder bringt es wieder zurück auf die Spur. Also mir fehlt das dann manchmal, wenn wir es zu lange alleine gemacht haben. Und wir haben jetzt mittlerweile so, sagen wir, wir machen auch mal spontan Folgen, aber wir versuchen es nicht mehr so super ad hoc zu machen, weil tatsächlich manchmal, also ich finde es auf jeden Fall so, die Energie ist zusammen nochmal eine andere und wir machen uns eben diese Mühe zu zweit und das schafft sehr viele magische Momente. Ich fand, es gab nie so einen richtig krassen Fauxpas, ich wüsste es jetzt gerade nicht.
Es gab eine Folge, das kann ich mal hier teilen, weil wir auch keinen Namen nennen. Da hast du in New York bei unseren New York Tapes ein Gespräch alleine geführt, weil wir uns irgendwie aufteilen mussten, weil zwei Gesprächspartner zeitgleich nur konnten. Und das Gespräch hast du auf Englisch geführt, was ja du auch super kannst, weil dein Englisch auch super ist. Dein Gesprächspartner war aber Deutscher und wollte unbedingt auf Englisch interviewt werden. Und der hat aber so wahnsinnig gelispelt, dass wir dann beide gesagt haben, weiß nicht. Und die Folge haben wir so ein bisschen weggeschwitzt. Kannst du dich nicht mehr erinnern?
Ja, das habe ich verdrängt, ja, das stimmt. ja.
Ja. Aber das, also ich habe nichts nochmal, ich habe nichts gegen Lispel. Ne? Das ist, wer nicht die Hilfe als Kind bekommen hat mit dem Logopäden oder auch nicht daran glaubt, dass man es noch wegkriegen kann, das ist dann so. Muss auch jeder selber wissen. Aber wenn man als Deutscher unbedingt auf Englisch interviewt werden will und das dann kacke klingt, dann ja, also ja. Das war nicht so toll. Inhaltlich war es ein Top-Gespräch, aber das haben wir dann nicht ausgestrahlt. Genau.
Ja, aber ansonsten doch, wir hatten mal eine Folge mit Anna Pani, die war vom Ton her irgendwie nicht gut. Die hat Björn uns dann gerettet, die lag super lange. Aber es gab schon so Momente, also doch, wenn es ein Learning gibt, sich die Mühe zu machen, einmal zu versuchen, das Tonsetup vernünftig hinzubekommen. Und es gibt mittlerweile, es sind jetzt 3 Jahre rum, es gibt jetzt mittlerweile Tongeräte, die nehmen in RAW auf. Das heißt, wie bei der Bildbearbeitung kannst du danach alles einstellen. Also wenn du es überpegelt hast oder wenn du es untersteuert hast, hast du alle Daten. Und viele sagen halt, okay, iPhone und Co. reicht. Und das reicht auch in vielen Fällen. Aber wir haben jetzt mittlerweile so auch ein Gerät, dass wir sagen, okay, wir müssen halt nicht mehr mitpegeln. Und da haben wir echt in das Equipment investiert. Also das muss man auch mal sagen, also unsere Mikros kosten irgendwie das Stück ein Tausender, die nehmen wir halt auch mit zu Drehs, weil wir halt den Podcast so machen, dass wir oft mit Leuten unterwegs sind. Wir haben einen im Flugzeug aufgenommen, also in einem Sportflieger, eben in dem Van. Michael, du warst mal unter der Highline, auf der Highline, Dumbo unter der Brücke. Also wir haben im Park aufgenommen, also es lebt bei uns davon, dass wir eben nicht irgendwo in einem Raum sitzen. Ja, und da haben wir jetzt echt viel ausprobiert.
Cool. Aber ich glaube, wir haben uns jetzt irgendwie so ganz unelegant oder auch elegant am Thema vorbeigeschummelt, weil die Mädchen wollten, glaube ich, eher von uns hören, so wo wir inhaltlich oder irgendwie, wo wir, ne? Ich glaube, oder? Nein, war das
oder Katinka, okay, fehlt dir was?
Nein, mir fehlt 0,0. Ich fand das natürlich gerade ganz spannend mit dem Gefühl. An der Stelle gehen natürlich meine Alarmglocken alle an, beziehungsweise mit dem Raum. Weil das ja echt gerade eine Herausforderung ist, irgendwie das Gespräch, die Energie zu halten, während wir irgendwie an 4 verschiedenen Orten sitzen. Und ich musste vorhin auch, als du, Christoph, sagtest, du hast eine deiner Lieblingsfolgen oder von euch beiden ja ist die von Fridtjof Bergmann. Mhm. Und ich erinnere dich, als du zurückkamst aus USA vor einigen Wochen, ihr habt nochmal mit Fridtjof gedreht und du warst so krass euphorisiert und hast mir erzählt, dass eigentlich das, was wir hier alles in New Work machen in Deutschland, also effizienter, höher, schneller, dass das eigentlich gar nicht dem Kerngedanken von New Work entspricht und dass da viel mehr Gefühl und eigentlich das, was wir jetzt irgendwie versuchen mit diesem Spin-off vielleicht reinzubringen, der eigentliche Kern dahinter, die Idee dahinter ist. Kannst du das nochmal erzählen? Das war wahnsinnig spannend.
Ich will noch nicht zu viel verraten, weil da was rauskommen wird, wo ich noch nicht zu viel teilen möchte von. Aber die Fridtjof-Begegnung, jetzt auch gerade die letzte, die haben mich schon sehr klein und humble werden lassen. Also der hat da schon etwas angeschoben, das hat eine Magie und auch die Leute, die ihn kennen. Wir haben viel geweint. Also ich war mit meinem Drehteam drüben und ich bin jetzt nicht der nah am Wasser gebaute eigentlich. Es wurde viel geweint, es waren ganz, ganz krasse Momente. Also das heißt, da war viel gefühlt in der Luft und man konnte richtig spüren, wie da ein Mensch eine Lebensphilosophie auf den Weg gebracht hat. Und wir haben uns als Freunde verabschiedet und ich habe ihn fest in den Arm genommen. Und Michael war ja beim letzten Mal auch dabei und hatte das Gefühl eben auch. Und da ist eine enge Verbindung. Und ich fühle schon so, dass wir da auch eine Verantwortung haben, weil wir auf diese Reise gestolpert sind, muss man sagen. Also wir sind durch meine Legasthenie auf diesen Namen gekommen. Und dann sind wir da weiter reingestolpert. Ich erinnere noch, wie Michael morgens auf Mallorca kam und sagte, ey, da hat schon mal jemand über New Work geschrieben. Als wir am Buchschreiben waren. Und nehmen das aber sehr uns zu Herzen. Und was ich damit sagen will, der hat das geboren in einer Krisenphase. So wie wir jetzt gerade in einer Situation sitzen, die ist natürlich jetzt viel krasser, aber für die Leute damals in Flint, die hatten die Arbeiter, die dort entlassen wurden, um die es ging, für die er kam zum Verhandeln, die hatten nichts, um ihre Familien zu ernähren, also nicht mal um Essen zu kaufen. Und er hat das schon erzählt, und wenn er die Storys erzählt hat, das war schon krass. Also das ging einfach richtig unter die Haut. Und
ja, ich würde da gerne noch mal da ergänzen, Christoph. Ich war ja beim ersten Mal bei der ersten Begegnung dabei. Da waren wir schon beide emotional schwerst gepackt, und der kleine Film, den wir dann ja auch dort ausgekoppelt haben, der hat das, glaube ich, ganz gut rübergebracht. Und jedes Mal, wenn wir das auf einem Vortrag oder so diesen Film zeigen, dann merkst du, wie den Leuten so ein bisschen Pipi in die Augen steigt. Aber ich kann das nur sagen, als ich hatte ja das Glück, dass ich dann, als ihr wiederkamt, mich dann mal bei euch an den Schnittplatz setzen durfte und ihr mir so ein paar Szenen vorgespielt habt und ich auch sofort angefangen habe zu heulen. Und ja, ich bin ein bisschen dichter am Wasser gebaut, aber dieser Mann hat so eine Emotionalität und so eine Verbindung mit diesem Thema. Er ist ja mit 19 Jahren ist er aus Österreich dort drüber gegangen. Der ist jetzt 89, der wird Weihnachten 90. Ist Philosophieprofessor, hat wahnsinnig viel vorher gemacht, Boxer, Hafenarbeiter, Landarbeiter, also alles Mögliche gemacht, und er hat eine Utopie entwickelt. Und diese Utopie hat eben einige Bestandteile, die wirklich wunderschön sind. Und sein Kerngedanke ist ja, oder sein Kerninsight, würde ich jetzt als Werber sagen, ist, dass Arbeit die Kraft hat, Menschen zu zerstören bis hin zu töten, aber eben auch die Kraft hat, ihnen das größte Energiefeld aller Zeiten zu liefern. Und diese Bandbreite, die versucht er eben zu verändern, dahin, dass man sagt, okay, Menschen sollten eigentlich sehr stark danach suchen, was sie wirklich, wirklich wollen. Er benutzt ja auch immer dieses wirklich, wirklich. Denn dann ist Arbeit ein Energiespender. Und das ist ja eine wirklich tolle Person. Und wir haben ja einige getroffen, die mit ihren Ansätzen ähnlich missionarisch unterwegs sind, ob das jetzt ein David Allen mit Getting Things Done ist oder ein John Stepper mit Working Out Loud oder den Cesar, du und Christoph zusammen The Big Five for Life, John Strelecki. Also wir haben ja wirklich tolle Leute da gehabt, ne? Aber aus all diesen hat er natürlich eine besondere Bedeutung.
Ja. Was heißt denn das jetzt, vielleicht könnt ihr da mal ein Beispiel geben, weil das eine, finde ich, sind immer diese Impulse, die man bekommt, spannende Leute, die man hört oder die ihr im Podcast habt oder spannende Bücher. Und dann ist man irgendwie inspiriert und denkt, boah, wow, das würde ich auch gerne machen. Und da ist ja irrsinnig viel, was ihr so reinholt und dann über den Podcast eben auch sozusagen verarbeitet. Und was ist jetzt tatsächlich mal ein konkretes Beispiel oder vielleicht zwei, wo ihr sagen könnt, okay, und genau das habe ich umgesetzt, weil das hat mich so deeply touched, dass ich davon unbedingt was umsetzen will. Und da bin ich einfach irre dankbar. Ja,
kann ich dir sofort sagen. Also der Moment, wo ich angefangen habe durch den Podcast, ich habe ja vorher die Videos auch schon gemacht, aber wo ich angefangen habe durch den Podcast zu merken, mir diese Frage zu stellen, was will ich wirklich, wirklich? Mhm. Und den Unterschied zu verstehen zwischen tu, was du liebst und deine Passion, und du gehst schon drin auf und nimm die Konsequenz an, etwas zu tun, was du wirklich willst. Das habe ich wirklich durch den Podcast gelernt. Und das Filmemachen in mein Leben zu bringen und aber auch diese Konsequenz mitzutragen, dass da auch eine Firma drumherum ist. Und es hilft mir sehr, ganz anders Unternehmer zu sein, Mensch zu sein als vorher. Vorher war ich so stand mehr am Rand, und ich arbeite mich da immer noch weiter rein, aber diese Frage kommt durch jede Folge, und dann ist es halt Folge für Folge durch diese Energie im Raum, gehen wir da raus, und ich denke vorher so, ja, ob das jetzt eine spannende Folge wird, ich weiß nicht, und dann gehen wir beide raus, sind im Fahrstuhl, gucken uns an und denken nur so, Alter, war das bitte gerade krass. Toll. Und das passiert uns, also Michael, jetzt ohne Scheiß, das passiert uns ja eigentlich fast jedes Mal.
Ja.
Und das...
Ja, und es passiert uns vor allen Dingen, wenn wir so Podcast-Tage haben, also es ist uns häufiger passiert in New York oder in Berlin, wo wir so 3, 4, wenn wir so mal 5 an einem Tag produzieren, wo du dann vorher denkst, aber wie bescheuert sind wir eigentlich? Und ich weiß noch, beim letzten Mal, als wir dann in Berlin Elli und Maren zum Schluss hatten und wir beide sagten, hey, jetzt haben wir aber nochmal richtig Bock. Und die uns dann erstmal mit was zu essen empfingen und mit ihrer wirklich wahnsinnig charmanten Münchner Art auch so echt so nett da reingeholt haben. Und ich kann wirklich sagen, dass diese Gespräche alle haben mir irgendwas mitgegeben, was mir auf meiner Suche nach mir selbst, nach meinem Wesenskern geholfen haben. Also das ist, ich habe das jetzt beim Schreiben dieses Blogbeitrages nochmal gespürt. Da ist so viel, was ich mir selber da geschenkt habe. Ne? Also wir kriegen mal so ganz oft so ein Lob, Mensch, toll, was ihr da alles so macht und dass ihr das alles umsonst und schenkt und hier und da. Ja, tun wir, aber wir wollen uns auch nicht jetzt als Samariter. Wir beschenken uns im Wesentlichen auch selbst und wir lassen andere daran teilhaben. Und für mich hat dieser Prozess ganz viel damit zu tun, dass ich die Selbsterkenntnis, dass ich vielleicht als Manager an Grenzen gestoßen bin, zumindest in der großen Firma, die ich mitgegründet habe mit 500 Menschen, mich selber nochmal zu trauen, zu sagen, okay, fang nochmal von vorne an. Denk nochmal ganz neu darüber nach, was du wirklich kannst, was du willst, wofür du auf diesem Planeten bist, loszulassen, das Vertrauen zu haben, dass meine Partner das vielleicht als Team besser können als mit mir. Und ich, ja, mir das einzugestehen, ohne mich schlecht zu fühlen und zu denken, ich bin nicht gut genug, was so ein Verhaltensmuster von mir ist, dass ich oft gedacht habe, ich bin nicht gut genug. Und in diesem Thema, also ich glaube, mein Purpose ist, Menschen zusammenzubringen, Situationen zu kreieren, wo dann Menschen über sich hinauswachsen, Dinge dann aber alleine vorantreiben. Das habe ich jetzt an vielen Gelegenheiten gemerkt, dass mir das immer wieder gelingt. Und das hat was mit Inspirieren zu tun, also Menschen dazu zu inspirieren, sich selbst zu vertrauen, Mut zu fassen, gemeinsam Dinge zu machen. Und da hat dieser Podcast eine ganz große Verantwortung.
Und was, weil ganz viele auch fragen, und du hast absolut recht, also ich sage mal, wir machen eigentlich nichts. Ne? Es gibt ja dann auch mal, wenn es ein böser Kommentar ist, dann schreiben Leute drunter, super Podcast, aber die beiden Moderatoren sollten weniger reden. Und dann sage ich schönen Gruß an die Leute, es ist unser Podcast, wir können machen, was wir wollen. Nein, aber Spaß beiseite. Tatsächlich, ich habe, als wir den Dreh gemacht haben, jetzt in Michigan mit meinem Team, wir waren zu viert, meine PA, die auch viel vor Ort organisiert und meine zwei Kameraleute und die beiden Hauptkameraleute, die mit waren. Und das Einzige, was ich gebrieft habe für einen Dokumentardreh, das Einzige war nur die Raumenergie halten. Und das ist das Gegenteil von dem, was ein Filmteam normalerweise macht. Normalerweise kommt ein Filmteam rein, fängt an, Licht aufzubauen, Maske aufzusetzen, Stühle umzurücken, alles Mögliche. Mein Team kam rein, Yannick ist super einfühlsam, MP ist dann konzentriert, aber auch super behutsam. Tessa kümmert sich um vor Ort die Leute. Das heißt, die haben alle sich um die Leute vor Ort gekümmert. Und so haben wir die Raumenergie aufgebaut. Und das klingt total ESO, aber ein Podcast ist genau das Gleiche.
Genau so, es ist genau so, wie du sagst.
Es ist nur Raumenergie. Und das Erstaunliche ist, und Katinka kennt mich ja nun auch aus der privaten Situation ganz gut, die schmunzelt jetzt und sagt so, warum machst du das denn nicht auch zu Hause?
Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, Christoph.
Tatsächlich.
Das wird nochmal eine eigene Folge.
Dann machen wir eine eigene Folge noch. Michael sagte diesen Fight- und Focus-Mode. Es ist auch eine sehr dankbare Situation, so einen Alltag zu organisieren, und ich organisiere ja auch, aber dann in einen Podcast zu kommen, zu wissen, okay, jetzt geht das Tongerät an und deine Aufgabe ist es gerade, diese Raumenergie zu halten und zu geben. Nicht selber die Bühne zu nehmen, sondern diese Energie zu geben. Und das ist echt eine schöne Aufgabe.
Sehr schön.
Ja, und das, was glaube ich, Cesar, was du auch als Thema mit mir über viele Jahre auch mal hattest, dieses nicht so im Kontakt sein zu können, das nicht eben nicht zu halten, die Energie oft nicht zu halten, das ist die ganz große Trainingswiese für uns, ne? Dass wir eben dort mehr zuhören. Und ich finde diesen Satz von dem Simon Sinek so schön, der gesagt hat, Zuhören ist nicht der Zeitraum, den du wartest, bis du wieder selber sprechen darfst, sondern Zuhören ist was anderes. Und das da zu lernen, wirklich active listening, sich brutal auf das Gegenüber zu konzentrieren, sich auf die Person einzulassen, das ist echt schön. Und das ist irre, weil wir damit mit Momenten beschenkt werden, die Leute auch selber mit Momenten beschenkt, die danach zu uns sagen, das habe ich noch nie öffentlich gesagt. Ich habe das auch selber gemerkt. Es gab ein Gespräch, was ich in New York geführt habe mit Christiane zu sein, wo wir nachher über das Thema Sterben, Tod gesprochen haben, wo ich Dinge gesagt habe, die ich meinen besten Freunden noch nicht erzählt habe. Vielleicht gerade mal dir, Cesar. Und Und ich habe das danach gehört und habe gedacht, wie, das hast du da gesagt? Ich glaube, ich war da so eine Viertelstunde gegen Ende der Folge so im Flow, dass ich nicht realisiert habe, dass ich das öffentlich mit 15.000 oder 20.000 Menschen teilen werde. Und wenn das gelingt, ist das, glaube ich, hat so ein Podcast seinen Job erfüllt. Ne? Dass die Leute sagen, ich habe das Gefühl, ich sitze mit euch am Küchentisch oder bei euch im Wohnzimmer und höre ein Gespräch unter Freunden. Ja.
Ja, das ist natürlich auch unser Ziel, ne? Katinka.
Das absolut. Und da ging natürlich die Mail von unserer lieben Astrid, die uns unterstützt hat bei Cover und Branding, runter wie Butter. Die wirklich sagt,
erzähl das mal, das ist so super. Das ist so eine süße Geschichte.
Die hat so süß geschrieben. Mir liefen hier echt die Tränen. Wir haben noch nicht mal angefangen, aber wir haben ihr natürlich die erste Folge, unsere Prequel, freigegeben, damit sie auch ein bisschen, wir kennen uns nicht, wir arbeiten zum ersten Mal zusammen, damit sie so ein bisschen so eine Idee hat, wie wir so sind und was unsere Themen sind. Und sie hat so süß und liebevoll geschrieben. Und sagte eben, dass sie das Gefühl hat, sie saß beim Kaffee daneben und hat zugehört. Also das war ganz, ganz toll. Was mir aber im Kopf kam, ist, wo geht denn eure Reise hin mit dem Podcast? Gibt's die nächsten 200 Folgen? Gibt's die nächsten, greift ihr nach der 1000?
Michael hat neulich in einem der Google Docs, wo er wirklich also durchhaltend jede Woche die Posts schreibt. Ich kümmere mich um die Werbespots, Michael um die Posts. Ich mache ab und zu mal Clips, aber ansonsten ist es eine Mörderarbeit.
Ist bei uns übrigens eine ganz ähnliche Aufgabe.
Ja, also das heißt, das ist die Trautmannsche Postarbeit, alles klar. hatte er dann einen freudschen Typo bei der Folge 200, stand dann davor 1200. Insofern.
Das ist ja herrlich.
Haben wir jetzt hier ganz klar ein Ziel.
Ja, ich würde das gerne auch nochmal aufgreifen, die Frage. Also ich habe neulich, ich glaube es war ein paar Tage nachdem das Thema Homeoffice und Quarantäne ein Thema wurde, mich hingesetzt und habe ein, ich weiß gar nicht, wie nennt man das, bei so einem Buch, so ein Einstieg vor dem Vorwort, eigentlich noch so ein Prequel, Prolog, ich habe keine Ahnung, wie man das nennt, was man manchmal in so Krimis sieht, ne? wo man so, und ich habe dann mich hingesetzt und habe losgeschrieben, habe irgendwie gespürt, jetzt ist der Punkt, wo ich das Buch nochmal wieder neu anfange, vielleicht ganz kurz, warum wir dieses Buch immer noch nicht fertig haben. Wir haben das Buch, ihr wart dabei, ganz kurz nach Start des Podcasts, also maximal ein halbes Jahr, innerhalb von 2 Wochen haben wir uns 250 Seiten vom Leib geschrieben in einem Open Doc und wir haben uns selber gefeiert und dachten, wow, wie cool. Und dann gab es Freunde, die es auch gelesen haben, super. Und irgendwie haben wir es dann liegen lassen und nach einem Jahr habe ich dann nochmal sehr kritisch drauf geguckt und gesagt, Christoph, wir können das nicht nehmen. Das ist unsere Geschichte, auch teilweise so ein bisschen wehleidig und selbst verarbeiten. Wir können daraus Blogbeiträge schreiben, aber es ist nicht das Buch zum Podcast, weil wir über uns schreiben. Und das ist ja nicht das, was wir im Podcast machen. Im Podcast sind unsere Gäste die Hauptpersonen. Und ich sehe jetzt die Corona-Krise als so einen Startpunkt und ich sehe unsere 200 Gespräche als einen Startpunkt nochmal, das nochmal neu aufzuschreiben. Wir können ganz viel von dem benutzen, müssen es vielleicht einfach noch ein bisschen umformulieren. Und ich glaube, dieses Buch kriegt durch diese Krise nochmal einen Schwung. Und der Podcast, ich sag manchmal, das habe ich mir bei Mark Zuckerberg abgeguckt, der sagt, dass die Reise von Facebook erst 1% geschafft ist. Und ich glaube auch, dass wir erst bei 1% sind, was das Thema New Work angeht. Wir sehen alle einen Teil von New Work, nämlich das Remote-Arbeiten. Erlebt einen Wahnsinnsboom. Ne? Das sind alle Firmen, die irgendwie Remote-Tools anbieten, ob das Slack ist, ob das Zoom ist, Google, erleben zumindest in diesen Geschäftsbereichen einen Mega-Boom. Aber das ist eben nicht alles. Und es ist auch nicht der Mate-Tee-Kühlschrank und die Tischtennisplatte und die Design-Thinking-Wende. Es ist eben viel, viel mehr. Und ich glaube, wir haben da noch einiges vor uns. Ich habe das Gefühl, nach jedem Gespräch, was wir führen, es bringt uns noch was und selbst wenn wir irgendwann in den Hörerzahlen runtergehen würden, was noch nicht der Fall ist, solange es uns noch weiterbringt und wir noch irgendeinen haben, der zuhört, möchte ich gern weitermachen.
Finde ich geil. Ich habe jetzt auch wieder mehr Zeit. Meine ganzen Vorträge wurden abgesagt. Insofern ist Buchschreiben eine ganz gute Idee.
Top. Ich fange mal ein bisschen an und dann hole ich dich immer wieder.
Also da habe ich tatsächlich auch noch eine vorletzte Frage, bevor wir dann ans Räuchern gehen. Was würdet oder was sagt ihr denn auf der emotionalen, beziehungsweise was fühlt ihr auf der emotionalen Ebene im Zuge der Corona-Krise bei all der Dramatik, die drin ist und die ihr ja auch, also ihr habt es ja heldenhaft gemacht, da euren Livestream, das will ich an der Stelle auch nochmal raushauen. Was ich eben so toll an euch finde, ist nicht nur, wie ihr mal ganz kurz einen Podcast in die Welt gebracht habt, sondern auch mal nach 24 Stunden Corona und alle im Lockdown, macht ihr sofort irgendwie was Abgefahrenes da draus. Und da seid ihr wirklich für uns beide große Vorbilder. Und ja, wir wissen ja noch nicht, wie es ausgeht, aber was auf emotionaler Seite könnt ihr schon sagen, was ist ein Gewinn für euch, was ihr schon jetzt umsetzen wollt oder wo für euch jetzt schon so eine Tür aufgegangen ist, in dem, das ist eins meiner großen emotionalen Learnings aus Corona und dem, wie es gerade ist.
Also ich würde da ein bisschen zu ausholen. Michael war auf meiner Boys Geburtstagsparty, die wir Ende Februar hatten. Und das war gefühlt der letzte Abend in Freiheit. Dann ging's los. Und ich bin so vom Typ her, wenn so gewisse Leute die Vertrauensquellen sind, und das war in dem Fall mein guter Freund Adi aus der Schweiz, der mich anrief, der nicht zur Party kommen konnte und sagte, du, wir haben gerade unser großes Event abgesagt und in der Schweiz verbieten jetzt Events mit 1000 Leuten. Und da fing's bei mir, das war so eine Woche, bevor hier der Lockdown losging. Da habe ich angefangen, alles abzusagen. Michael, wir haben noch geschrieben wegen Austin, South by Southwest, und ich war schon so, nee, MP fliegt nicht, ich flieg nicht, so, wir, ne, fahren das runter. Und dann kam so der Tag und mich hat das schon, ich war so, boah, fuck, hier passiert gerade echt was. Und meine Reaktion ist dann so, okay, ich schalte dann so in den totalen rationalen Modus um. Ich bin dann wirklich ätzend. Also ich bin dann wirklich ätzend. Und eine Freundin von mir sagte, naja, siehst doch mal von der Seite, du bist nicht ätzend, sondern du bist Führung, du machst jetzt Führung einfach, weil ich habe mich echt entschuldigt für teilweise so das Verhalten. Und dann kam MP, der dann sagte, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Ich glaube, der sagte, ja, lass doch mal streamen oder irgendwas. Und dann sag ich, ja, geile Idee, dann kommentieren wir das jetzt. Naja, und dann war das naheliegendste, ich so, Michael, hast du was vor nächste Woche? Und das ist ja das Geile an Michael, der dann halt natürlich sagte, ja, voll die geile Idee, ich bin dabei. Und dann musst du das auch erstmal jeden Tag mit durchziehen. Wir saßen da jetzt jeden Tag um 11 Uhr und ich glaube, Michael, wir haben den ersten Tag, ich glaube, 5 Stunden gestreamt. Fünf Stunden.
Ja, also immer so zwischen 2,5 und 4,5 Stunden.
Also, genau, ja. So, und dann... Ja, und das war eigentlich so eine Art zu verarbeiten. Und warum erzähle ich das jetzt gerade? Weil für mich war das jetzt oder ist das jetzt so ein Modus, wo ich sage, okay, wir haben uns jetzt echt tief damit beschäftigt. Jetzt nicht aus der gesundheitlichen Seite, sondern aus der wirtschaftlichen Seite. Ja. Ich habe schon die erste Woche einen echten Downer gehabt. Das hat fast 2 Wochen gedauert, so auch für mich wieder aufzutauchen und zu sehen, was die Kraft daraus sein kann. Wahnsinnig viele Freunde sind echt stark betroffen. Also richtig auch existenziell betroffen. Aber ich sehe die ganz große Chance, die dieses Gewitter hat, dass daraus was entsteht. Und jede Generation hat ihre Krisen gehabt. Und ich habe, meine Oma wäre heute 92 geworden. Egal, 91 oder 92, verrechne mich gerade. Und auf jeden Fall, ich habe ihren Film vom 80. angeguckt und der fing an damals mit Krise, den ich für sie gemacht hatte. Und den habe ich heute Morgen gesehen und da dachte ich so, krass, es ist, als wenn, das war ja vor 10 Jahren, 11 Jahren, ja, weil sie halt in einer Wirtschaftskrise, in einer Great Depression geboren wurde.
Ah ja. Ich kann das, ist ganz witzig, wir haben da echt Parallelen. Also meine Großmutter wäre am 18. März 99 geworden und ich habe auch dann ganz doll an sie und meinen Großvater gedacht, die beide schon viele Jahre tot sind. Und mein Großvater war über 10 Jahre in Kriegsgefangenschaft in Sibirien. Und ich habe dann immer noch gedacht, komm, also ja, das ist ganz furchtbar, was wir gerade haben, aber es ist nichts in dem Vergleich zu dem Leid, was die Generation unserer Großeltern, teilweise Eltern, durch den Zweiten Weltkrieg hatten. Das Leid, was auch unser Land über andere Länder gebracht hat und über ein ganzes Volk und eine Religion. Das ist alles überhaupt noch nicht vergleichbar. Ich habe oder was ich mitnehme, ist, ich habe ganz früh mal so einen Satz gehört, irgendeiner, der gesagt hat, wir müssen es uns, wie bei der Lufthansa, wenn die sagen, wenn es hier ernst wird und wir hier die Sauerstoffmasken
erst sich selber anziehen lassen, dann, und dann den anderen so helfen.
Und für mich war erster Satz Selbstfürsorge, also was muss ich machen, dass ich mit der Situation klarkomme, und dann Achtsamkeit und Verbindlichkeit in Richtung alle, die um mich rum sind. Und da war dieser Livestream ein ganz wichtiges, großes Tool dafür. Ich habe wirklich Dutzende von Gesprächen mit Unternehmern auch einzeln geführt, die mich danach angerufen haben, die das teilweise gesehen haben und dann danach gesagt haben, oh, danke, dass du mir jetzt irgendwie so ein bisschen, jetzt kann ich mal wieder mich sortieren. Also ich habe wirklich so einen Gebermodus dann bekommen. Und wie nochmal, nicht weil ich so ein guter Mensch bin, sondern weil ich an diese Mechanik glaube. Und ich ernähre mich besser, ich bewege mich mehr, ich bin strukturierter, ich bin fokussierter, ich kriege mehr auf die Kette. Ich sehe deutlich mehr Menschen, die mit der Situation gut umgehen, als solche, die mit der Situation nicht gut umgehen. Ich habe das große Glück, ein Buch gerade zu lesen, was für mich, als wenn es für die Krise geschrieben ist. Ich habe es in unserem Livestream mehrfach erwähnt. Rutger Breckmann, ein junger Niederländer, 31 Jahre alt, der hat das Buch geschrieben, Im Grunde gut, wo er anhand von ganz vielen Studien und Geschichten nachweist, dass der Mensch im Grunde gut ist und auch in ganz schlimmen Krisen, ob das Krieg war, ob das Katrina, der Hurricane war, eigentlich sich gut verhalten in der Mehrzahl. Und ich habe große Hoffnung, dass wir daraus hervorgehen und Dinge sich ändern, sich bessern, dass wir die Art und Weise, wie wir unseren Planeten bewirtschaften, wie wir Nahrung produzieren, wie wir Energie erzeugen, dass wir darüber nachdenken, wie wir Wohlstand definieren. Das kann noch sehr bitter werden, das kann mit Verlusten, mit Menschenverlusten, da kann noch viel passieren. Ich habe für mich selber gesagt, ja, ich habe hier irgendwie zwei Unternehmen, an denen ich beteiligt bin, maßgeblich beteiligt bin und ein paar kleinere. Ich habe gesagt, selbst wenn alles Geld, was ich irgendwo habe, weg ist, fange ich halt von vorne an. So. Und die Einstellung hilft mir, mich damit nicht zu sehr zu beschäftigen, keine Ängste zuzulassen. Und ich hoffe natürlich, dass das nicht passiert. Und die Firmen schlagen sich wacker und kämpfen und machen das toll. Und ich gehe mit einer Portion Demut in die nächsten Wochen, weil ich weiß, es werden noch einige Wochen sein. Ich gehe aber mit einer Zuversicht da rein, dass wir das hinkriegen.
Ich kann mich nicht daran erinnern in der Geschichte, dass es etwas so gibt, was alle Menschen auf dem Planeten gemeinsam durchmachen. Das ist etwas, wo ich sage, boah, krass.
Es gab, dass sie zumindest nicht vernetzt waren, wie wir das heute sind.
Völlig richtig.
Wir haben eine Zahl präsentiert im Stream, die Kommunikation über Covid-19 im Vergleich zu HIV, Ebola und Co. Und die ist, der Unterschied lag irgendwie zwischen 16 Millionen Aufrufe zu 2,1 Milliarden. Also einfach eine gigantisch größere Zahl. Und dass uns das alle betrifft und dass es unfassbar krasse Schicksale da gibt. Also ich habe heute, sind mir die Tränen gekommen, als ich einen Artikel gelesen habe, dass Eltern ihre Kinder im Kinderhospiz nicht besuchen können, Einjährige. Weißt du, unsere Kinder sind zu Hause und das ist, die machen das sensationell und Katinka hält tagsüber den Rücken frei, ab und zu komme ich hier rüber und das ist schon einfach irre. Aber das sind dann halt Sachen, wo du sagst, fuck, also es gibt so viel krasse Einzelschicksale jetzt, aber alle gemeinsam erleben dieses Ding gerade, jeder anders, aber das ist eine so große Chance, dass alle das gemeinsam erleben, die haben wir noch nie gehabt.
Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Ja, schön. Ich würde sagen, Katinka, wenn du meiner Meinung bist und auch den Blick auf die Uhr hast, dann kommen wir zu unserem...
Ich habe den Blick auf das Salbei.
Was hat das denn mit dem Räuchern auf?
Ja, Katinka, magst du?
Auf gar keinen Fall. Das ist ja dein Schwerpunkt.
Okay, weil du wedelst.
Aber
schon
ich zünde, weil wir ja an getrennten Orten sitzen. Mhm. Zumindest habe ich gedacht, wir machen das heute zeitgleich.
Sehr schön. Also, der amerikanische Salbei ist eine alte schamanische Tradition, den zu verbrennen. Das dient dazu, dass es wie eigentlich wie so ein Vorwaschgang. Oder nachher wie es spülen, ist auch egal. Auf jeden Fall bringt es die alten Energien raus und es reinigt sehr, sehr stark. Also ganz altes Wissen und wir wollen das jedes Mal machen, um unseren Gästen nachher das anzubieten, was wollt ihr heute ins Feuer bringen? Also von euch, was darf ins Feuer, damit ihr sozusagen etwas leichter nach Hause geht, als ihr vorher gekommen seid.
Das müssen wir sagen, ne?
Hilft. Es hilft. Komm, Christoph, du hast jede Frage zuerst beantwortet. Jetzt
lasse
ich dir auch gerne nochmal den Vortritt.
Ich würde gerne meinen Zweifel, den ich immer wieder habe, der mich immer wieder bremst, ins Feuer geben. Doch immer wieder der hochkommt, der mir selbst im Weg steht.
Also ein gesunder Zweifel ist ja in Ordnung, aber vielleicht der Zweifel, der dir im Weg steht. Das
genau, der Zweifel, der mir im Weg steht. Der gesunde Zweifel ist okay, aber der Zweifel, der mir im Weg steht.
Schön. Michael?
Ich mache mich jetzt dann doch nochmal nackig. Das, was ich eben gesagt habe, dass ich versuche, mir vorzustellen, dass ich nach der Krise bei Null anfange, das versuche ich nochmal deutlicher zu machen, indem ich eine alte Angst, die ich immer hatte, immer in unterschiedlicher Tiefe und Breite und Intensität, nämlich die Angst vor Altersarmut, die würde ich gerne dem Feuer übergeben.
Ja, wie schön. Ja, vielen Dank. Ja, der Qualm ist schon schön, genau.
Und ich würde mich gerne mit euch nochmal treffen im richtigen Leben, um das nochmal an dem Vorjahr nochmal in echt nochmal nachzuleben.
Ja, sehr gerne.
Wenn du hier sehen würdest, dass Katinka auf dem iPad das Glas abstellt für das Feuer.
Ja, das ist alles
perfekt. Siehst natürlich, weil wir über Hangouts verbunden sind.
Toll. Ja, vielen, vielen Dank.
Danke euch.
Danke euch. Für die Qualm ist schön. Ich gehe gleich nochmal durch die ganze Wohnung damit.
So. Wir sind am Ende.
Danke für das schöne Gespräch.
Ja, ganz toll. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das war jetzt wirklich super, super, super
schön. Ja, hat richtig gut getan. Also ich fand es auch über die Distanz einfach echt schön. Hat echt gut getan.
Toll.
Vielen Dank.